Ja, ich denke, wenn du wirklich einfach weiterfahren kannst, Apostelgeschichte, und ich habe letztes Mal schon etwas angetönt, dass mir etwas aufgefallen ist, im zweiten Abschnitt. Und es hat auch für mich wieder mit dem Stil schlussendlich das Ganze reingeht, dass etwas Neues kommt von dem her. Und die Apostelgeschichte hat angefangen mit dem Weggehen vom Herr, und der Herr ist gegangen, und die Jünger haben eine Verheißung bekommen, haben etwas gehört vom Herrn, noch sind parat gewesen für etwas, und nachher ist nichts gekommen. Im ersten Augenblick, und dann sind sie basierend auf dem, was die Engel gesagt haben, zurück zu ihrem Alltag gegangen. Und dort sind wir jetzt in diesem Alltag zwischen Ufer und Pfingsten. Das sind nicht manche Tage. Und was sie dort zwischen Ufer und Pfingsten gemacht haben, ist einfach ist ein interessanter Aspekt, der uns daraus herauskommt, wo wir heute anschauen wollen. Und zwar haben sie einen Ersatzapostel gewählt für einen Judas. Und ich werde die Geschichte mit euch anschauen. Und mir hat es sehr, sehr angesprochen, wie noch umeins, wie manche Bibelstellen in diesen paar Versen entweder in Erfüllung gegangen ist oder referenziert worden ist oder bestätigt worden ist. Ich habe nicht absolut detailliert geschaut, aber in der Kürze hat es eigentlich schon 10 Bibelstellen aus verschiedensten Büchern, die einfach gerade in diesem kurzen Abschnitt wieder vorkommen. Und das hat mich noch spannend gedacht, dass jetzt in dieser Situation so viel Bibelwort einfach zutage treten und vorkommen. Die Situation ist die, dass sie zusammen sind in diesem oberen Raum und sich immer wieder treffen. Und dann heisst es, Kapitel 1, Vers 15 folgende, oder? Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Jüngern, es waren aber eine Menge beisammen, etwa 120. Und er sprach. Schon in diesem Vers kommt etwas vor, wie die Verheißung war. Das ist eine Realisierung vom Anfang, der Anfang der Realisierung von einer Aussage, wo witzigerweise, wenn man jetzt die Bibel schaut, eine Seite vorher, nur eine Seite vorher, Jesus zum Petrus sagt. Wenn man in der Bibel eins vorblättert, kommen wir das letzte Kapitel vom Johannesevangelium. Und dort kommt die Situation, wo die zwei Männer, die wirklich eine spezielle Stellung hatten, noch, der Petrus und der Johannes, noch ein Encounter haben mit Jesus. Und der Petrus hat eins, das ihn wahnsinnig beschäftigt. Jesus geht auf Petrus zu und fragt ihn, hast du mich lieb? Und der Petrus ist zutiefst herausgefordert mit dieser Frage. Und die erste Antwort, die er gibt, ist, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zu ihm im dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und das ist, wo Jesus dem Petrus den Auftrag gibt, die Gemeinde zu führen. Er bekommt hier dreimal hintereinander die Verheißung. Und der Petrus selber in dem Sinne ist natürlich absolut ein Stück auch überfordert, dass Jesus ihn dreimal fragt. Und denkt, warum fragt er mich dreimal? Warum fragt er mich dreimal die gleiche Frage? Hast du mich lieb? Er will einfach sagen, weisst du, ich weiss es. Aber ich will es gleich hören von dir. Und ich will dir etwas sagen dazu nachher. Und er sagt ihm eben nachher, dass er seine Schafe weiden soll. Und Antwort heisst, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist ein zweideutiges Bild, Jesus, auf Jesus natürlich auch voran. Aber auch auf Petrus, der Fels heisst, hat er seine erste Gemeinde aufgebaut. Und das passiert jetzt. Das fängt jetzt an. Das Weiden meine Schafe fängt jetzt an. In diesem Vers, der Petrus steht auf und redet. Und denken wir daran, wer der Petrus war. Der Petrus war manchmal ein bisschen Hitzkopf und war ein Fischer. Ein echt ungebildeter Mann. Und vor diesem Hintergrund kommt er für mich ganz spannend, was er nachher sagt. Er fährt nachher auf Aretto und sagt, ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen, der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber ist vorübergestürzt und mitten der Zweigeborsten, sodass seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker, in ihrer Sprache genannt wird, Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. Und jetzt steht der Petrus auf und erklärt den Leuten anhand von Bibelstellen, dass das, was passiert ist, so hätte müssen passieren. Und ich werde nachher im Zusammenhang mit unserem Leben auf einen interessanten Prozess auch eingehen. Ich denke, was schon interessant ist für uns nachher und mich sehr persönlich auch immer wieder betrifft natürlich. Und es ist jetzt ja die Situation, dass sie da irgendwo in einer Art wie luftleeren Raum hocken und nicht wissen, was wird kommen. Und natürlich auch überzeugt Fragen haben. Oder? Und Petrus kommt und adressiert die Situation und sagt, hört, der Weg, den wir jetzt hier erlebt haben, der Weg ist korrekt so. Und er braucht nachher eben, er fährt mit einem Psalmwort an, sagt nachher auch, das, was Jesus zu ihnen gesagt hat, in Johannes 15, dass er auch dazugehört, dass er einer von ihnen war, oder? Und erzählt dann die Geschichte von dem Acker und wie das beschrieben ist und dass das an einem anderen Ort auch so steht. Und in diesem Abschnitt kommen etwa sechs, sieben Bibelstellen vor, die jetzt hier bestätigt werden, wo er einfach das sagt, was das Wort Gottes gesagt hat. Und er als ungebildeter Mann weiss das alles. Und das gefällt mir. Er war kein Theologe gewesen, der Petrus, im Gegenteil. Aber er hat das Wort vom Herrn gekannt. Und er wusste, der David hat es gesagt, dass einer wird verraten und dass der von denen wird kommen. Und es steht dann in den Prophetenbüchern auch die ganze Geschichte mit dem Acker, der gekauft wird. Jeremia referenziert ja das auch in seiner Geschichte. Plus kommt nachher ganz konkrete Aussage im Zacharia, wo beschreibt, wie das dann passiert ist und wie viel Silberstück das ist und was das kostet, was man damit gemacht hat. Oder? Und all das wird hier innerhalb von zwei, drei Versen von Petrus abgerissen und wirklich auf die Bibel aufgestützt nachher wieder. Oder? Und was dann spannend ist, auch, dass er weiss, okay, es heisst nachher so, jetzt müssen sie, und jetzt muss ein anderer das Amt überkommen. Das heisst so wortwörtlich im Psalm 109, und sein Amt empfange ein anderer. Das heisst es so in den Psalmen. Und folglich hat der Petrus gewusst, okay, das ist, und jetzt müssen wir einen Ersatz wählen. Warum müssen wir das wählen? Es heisst hier, in Johannes 15, wird beschrieben, wieder über den Heiligen Geist, das ist wieder spannend, 15, 26 heisst, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der dem Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das ist okay, irgendein anderer muss das Amt bekommen, weil wir sollen Zeugen sein. Wir 12 Apostel sollen Zeugen sein für das, was der Herr auf dieser Erde gemacht hat. Zusammen mit dem Heiligen Geist. Oder? Und das machen sie nachher. Er weiss, okay, das ist das alles, was gesagt worden ist. Und aufgrund von diesen Aussagen, die in der Bibel stehen, müssen wir jetzt einen 12. Apostel wählen. Und weil er nicht nur weiss, was im Alten Testament steht, sondern weil er weiss, was Jesus gesagt hat. Eben in Johannes 15, 27, dass sie Zeugen sind für die, die von Anfang an dabei waren. Sagt er dann Folgendes. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er uns von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Oder? Okay, jetzt müssen wir einen Mann haben, der das Apostelamt bekleidet, wo von Anfang an dabei war. Wer gibt es denn noch mehr als die 12? Lukas 6, 12 und 13. Du kannst deine Frage augenblicklich beantworten. Dort steht, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte.
Also es hat noch mehr gegeben. Es hat noch mehr Jünger gehabt. Nicht nur die 12 Apostel. Es waren ja 120 Leute, aber gewisse sind natürlich noch dazugekommen. Das heisst, es hat noch mehr Männer gegeben, die mit Jesus von Anfang an unterwegs waren. Die hat er nicht zu diesen 12 gewählt, oder?
Und
von denen haben sie dann ausgelesen als Ersatz für den, der schlussendlich aufgrund von seiner zugedachten Aufgabe, trotz seinem Herz, das er gekippt ist, am Anfang dabei war. Und das ist etwas, was mich schon auch immer wieder noch so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Der Judas war ja ein Verräter schlussendlich. Und warum ist von diesen 12 einen ein Verräter? Oder? Du kannst dich fragen, warum? Das macht doch keinen Sinn. Jesus sammelt doch seine Jünger um sich. Und er will, dass sie Zeugen sind. Und gleich ist einer davon ein Verräter. Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir das Gesamtkonzept einfach nicht erfassen können. Der Herr hat ganz andere Pläne. Der Herr denkt viel weiter und viel grösser. Und er hat diesen Mann gebraucht, sonst hätte er den Weg vom Herrn nicht richtig beschreiten können. Er hätte den Weg nicht so realisieren können, wie er wollte. Und ich bin überzeugt, dass aufgrund von der Tat, dass Jesus Gottes Sohn war, ein gewisses einer von diesen 12 wird verraten. Schließlich ist er im Alten Testament gestanden. Und Jesus hat das Alte Testament gekannt. Und zwar genau. Darum hat er gewusst, okay, einer von denen wird mich verraten. Und gleich hat er ihn einfach mitgenommen. Ich weiss nicht, wie früh, dass ihm der Vater gesagt hat, welches es wird sein. Das steht nie explizit drin. Aber er hat es definitiv im letzten Jahr von seiner Wirksamkeit hat es 100% gewusst. Entsprechend die Aussage dazu, wir merken, okay, er weiss das. Oder einer von euch ist ein Teufel. Hat er zu ihnen gesagt. Und von dem her hat er dann definitiv gewusst, dass, ja, aber er hat das schon gewusst wollen. Und gleich hat er ihn mitgenommen. Damit eben gewisse Sachen, wo wir denken, dass sie doch nicht unbedingt der Weg sind, wir vorstellen, so können stattfinden, wie der Herr das wollte. Und jetzt der, der jetzt rausgefallen ist, aufgrund von seinem Herzenswandel, der soll jetzt ersetzt werden. Und ich habe dann zwei genommen. Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias, und betete und sprach: Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und dann tun sie auslesen, wählen. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias und ihre dazugehörigen 11 Aposteln. Dann haben sie es losgeworfen. Und mit dem Loswerfen haben sie dann gewählt, wählen von diesen 2 Männern schlussendlich zu den 12 kommt. Und Für mich ist das ein Paradebeispiel für eine Entscheidungsfindung über eine Frage. Und ich denke, es ist unglaublich instruktiv, wenn wir es das mal anschauen, wie die Entscheidungsfindung zustande gekommen ist. Und ich glaube, es ist für uns auch die Art und Weise, wie wir sollen lernen, Entscheidungen treffen. Wenn es um Entscheidungen geht, die wichtig sind. Ich denke, es geht primär jetzt um geistliche Entscheidungen in unserem Leben. Die anderen Entscheidungen drumherum, denke ich, ist schon gut, wenn wir die gleich machen. Ich denke, das ist hilfreich. Und das heisst, wir kommen an einen Punkt, wo irgendeine Entscheidung getroffen werden muss. Der Punkt, der kommt, der ist ja unweigerlich jetzt eben da. Irgendetwas hat aber zu diesem Punkt geführt. Das heißt, wir haben eine Geschichte, die zu diesem Punkt führt. Und der Petrus legt die Geschichte da, die zu diesem Punkt führt. Und dann wissen wir, okay, das ist korrekt, das ist richtig. Und jetzt müssen wir etwas machen. Jetzt müssen wir hier eine Entscheidung treffen. Irgendetwas, sagen wir A oder B. Irgendeine Entscheidung müssen wir treffen, in die Richtung zu laufen. Und was sie nachher machen? Sie überlegen, okay. Nehmen wir ein Beispiel. Das nächste, was ist die Gemeinde wechseln. Oder? Das ist offensichtlich ein Beispiel, das nicht allen wirklich fremd ist. Oder? Und dazu, wenn man beispielsweise eine Gemeinde oder wenn man zügelt, also eine neue Gemeinde sucht und man wegzügelt, ist genau das Gleiche. Da haben wir eine Geschichte dazu. Wir sind ja irgendwo mal in so etwas drinnen aufgewachsen, in so etwas irgendwie verwurzelt gewesen. Und dort drinnen haben wir eine Glaubensgeschichte. Die Glaubensgeschichte, die ist, nehmen wir jetzt mal einfach mal gut gewesen, sie sind wir zum Glauben gekommen, haben dort etwas erlebt, etwas gelebt. Das heisst, das Neue, das wir wollen, muss in dem übereinstimmen mit dem Alten. Weil sonst machen wir einen kompletten Sinneswandel. Das ist ja nicht die Idee, dass man plötzlich, denke ich mal, vom Hinduismus zum Buddhismus wechseln, bis vom Christentum zum Buddhismus wechseln. Das ist ja nicht die Idee, oder? Wenn wir merken, wir sind mit dem Herrn unterwegs und wollen jetzt weiterkommen, und jetzt ist die Frage, soll ich den Treff wechseln? Soll ich einen anderen Ansprechpartner suchen? Soll ich einen Leiter suchen, einen neuen, was auch immer? Dann müssen die Entscheidungen, die irgendwo mit meinem Leben zu tun haben, so sein, dass der alte Weg und der neue Weg eine gemeinsame Geschichte haben. Das heisst, es kommt nicht gut, wenn ich in einer Gemeinde bin, wo von ganzem Herzen das Wort Gottes glaubt, und nachher wir überlegen, okay, jetzt sollte ich nicht eine Gemeinde das Wort Gottes glaubt, sondern etwas anderes. Sagen wir, sie haben zwar das Wort Gottes, aber sie haben noch das und das und das auch noch dazu, und das brauchen wir jetzt auch noch. Da gibt es irgendwo ein Problem. Oder wir haben die Überlegung, ja, jetzt werden wir einen Treff wechseln. Der neue Treff hat das gleiche Herz wie der andere, wo ich merke, dass es das ist, was ich brauche. Oder? Das heisst, in dieser Situation, wenn wir etwas Neues entscheiden wollen, muss es irgendwo vom Weg her auch schon historisch stimmen. Es kommt nicht gut, wenn wir irgendetwas, das total auf etwas Fremdem reinkommt, dann das dazu nehmen. Irgendwo klappt das ja für uns nicht. Das heisst, hier war das Beispiel, dass die genau gleich unterwegs gewesen sein wie die anderen auch, sonst können sie nicht dazukommen. Das heisst, wenn ich irgendwo etwas in einen neuen Treff oder in eine neue Gemeinde gehe, muss es eine Gemeinde sein, die von ganzem Herzen das Wort Gottes glaubt und das und das lebt und nicht irgendwo ganz eine andere Theologie hat. Weil sonst tut es mir nicht gut. Oder? Wenn ich plötzlich zu einer anderen Glaubensrichtung gehe, dann passt das nicht zusammen. Wenn wir den Herrn gefunden haben und er irgendwie mit jemand anderem, das tut uns jetzt definitiv nicht gut. Das heisst, die Entscheidung muss irgendwo von diesem Punkt von Geschichte her korrekt sein. Und nachher kommen wir in dem Sinne zu Optionen. Oder? Da hat es zwei Optionen gehabt. Zwei Männer sind zur Verfügung gestanden und dann beides gestummen. Beide Männer waren beides Männer, die auf Anfang mit dem Herrn unterwegs waren, die Zeugen waren, die mitbekommen haben, was alles gelaufen ist und die auch das wollen, wo der Herr will. Die haben die gleiche Gesinnung. Oder? Und nachher Nachher beten sie. Und ich denke, es ist sehr gut, wenn wir Entscheidungen treffen wollen in unserem Leben, die eine Tragweite haben für unser geistliches Vorkommen, dass wir darüber beten. Weil der Herr weiss, was gut ist für uns und er will uns das auch sagen. Das heisst, wir beten. Und das Gebet ist interessant und sagt, Herr, der du aller Herzen kennst, zeig an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, beziehungsweise Herr, zeig an, welchen Weg du für mich parat hast. Oder? Du kennst mein Herz. Du weißt, wo ich stehe und du weißt, was du für mich parat hast. Oder? Und nachher, kommt etwas Interessantes, dann werfen sie es los. Und das ist dort, wo ich drüber gestolpert bin. Und da habe ich angefangen zu grübeln. Wir haben das Alte Testament gehabt, dort haben wir die beiden Losen Licht und Recht gehabt, wo der Aaron mitbekommen hat, und es ist sehr viel über das Los entschieden worden. Extrem viel über das Los entschieden worden, bis zu diesem Zeitpunkt. Und er nie mehr. Und das ist für mich eine absolute Offenbarung gewesen. Schon manchmal gedacht, ja, kann ich nicht jetzt einfach zwei Sachen herlegen und das Los darüber werfen? Die Zeiten sind vorbei. Die gibt es nicht mehr. Der Heilige Geist ist gekommen. Als Allernächstes. Und von dem an ist kein Los mehr geworfen worden. Und das hat mich schon noch sehr, sehr beeindruckt. Okay. Ich weiss noch, wie ich früher in den Anfängen von meinem Glaubensleben gewisse Entscheidungen getroffen habe. Ich habe gebetet, bin hergegangen, habe die Bibel aufgeschlagen und gesagt, Herr, red zu mir. Das habe ich mehrmals gemacht. Und der Herr hat mich ernst genommen in dem Sinne. Und zwar krass, zum Teil. Und ich habe eine von meinen ganz grossen Entscheidungen so getroffen. Damals. Ich bin in einer Gemeinde aufgewacht, wo das Thema Heiliger Geist kein Thema war. Das hat mir dort ein grosses Stückchen gefehlt. Und wir haben die Gemeinde verlassen. Und... Oder wollen verlassen. Und ich bin dort gestanden und habe von ganzem Herzen mit dem Herr gerungen und gesagt, Herr, ich muss von dir eine Antwort haben. Ich muss wissen, ob das in Ordnung ist, wenn ich das mache oder nicht. Und da ich so vom Heiligen Geist, für den Heiligen Geist nicht wirklich hatte, weil ich, würde ich mal sagen, noch ein Stück alttestamentlich unterwegs war, mit dem Gesetz, oder? Mit den Ordnungen. Und offenbar durch den Heiligen Geist nicht unbedingt ein grosses Thema in meinem Leben war, habe ich auf die gesetzliche Art und Weise mein Los geworfen in diesem Sinn. Und habe die Bibel aufgeschlagen und gesagt, Herr, du musst zu mir reden, nicht lesen. Und der Herr hat mich gekannt, der gewusst, ich brauche das. Und wie zu einer Bibelstelle kam, und er sagt, wenn den Sohn frei macht, dann macht er recht frei. Und das ist für mich die Entscheidung gewesen. Ich dachte, okay, also, die Entscheidung zu gehen, heisst, der Herr will mich frei machen. Stimmt absolut, jetzt im Nachhinein weiss ich, es stimmt, darf ich das Beispiel so erzählen. Und ich dachte, okay, weiter Gideon, eins langt nicht, oder? Ich muss noch das Zweite haben, oder? Und Herr, ich muss noch einmal ein Wort haben. Und bin hergekommen, habe ganz aufrichtig gebetet. Ich bin nur schon verflucht sein, wenn ich gehochten Wort dieses Bundes. Und der Herr hat gewusst, er muss mir das deutlich sagen, oder? Und dann habe ich gewusst, es ist gut und ich gehe. Und ich habe nie mehr an dieser Entscheidung gezweifelt. Und wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, es ist die absolut einzig richtige Entscheidung in dieser Situation. Ich habe extrem viel verpasst und ich habe die Freiheit nicht gefunden, wie ich es jetzt habe, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und plötzlich mit der Zeit habe ich festgestellt, das klappt nicht mehr. Und ich will es auch nicht mehr so machen. Und das ist etwas, was wirklich lange in meinem Kopf war, bis ich wirklich vor anderthalb Wochen eine echte Offenbarung hatte. Das gibt es nicht mehr bei dir, Marc. Vergiss es. Du kennst den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist redet zu dir. Also wirst du kein Los mehr werfen. Sondern der Heilige Geist wird dir offenbaren, was er will. Und von dann an, von dem Zeitpunkt an, für das ganze Neue Testament, wird nie mehr ein Los geworfen. Nie mehr. Und das hat mich schon noch so interessant gedacht. Ich sage, okay, ich muss nicht mehr versuchen, auf irgendeine Art und Weise für mich jetzt eine Entscheidung zu finden. Nein. der Heilige Geist wird mir, wird uns offenbaren, was er will. Und das ist, denke ich, dann nachher für die Jünger und für die Apostel ein absolut einschneidendes Erlebnis gewesen. Von dem Zeitpunkt an ist der Heilige Geist gekommen und hat geredet. Und zwar direkt und konkret. Und wir kommen jetzt zu der Apostelgeschichte, da haben x Beispiel, wo der Herr durch den Heiligen Geist Offenbarung schenkt und Bilder schenkt und Eindrücke schenkt und sagt, mach das und tue das. Es ist nie mehr eine Frage, ob man es loswirft. Nie mehr. Es ist fett. Das Los ist vorbei. Die Zeit vom Los ist vorbei gewesen. Und das ist für mich echt eine Offenbarung gewesen. Über das bin ich gestürchelt. Aufgrund von meiner Geschichte, wo ich doch ab und zu noch losgeworfen habe. Und ich habe festgestellt, das hat auch etwas so zu tun mit für unsere Entscheidungen. Wenn wir Entscheidungen treffen und A und B als Option haben, können wir nicht einfach das Los darüber werfen, zwischenzeitlich. Der Herr ist gnädig, das ist wichtig, versteht mich auch nicht falsch. Oder? Aber eigentlich will er etwas anderes. Er will sagen, okay, hört, der Aufbau von der Entscheidungsfindung ist absolut so, wie ich das will. Die Geschichte muss stimmen. Es muss die richtige Grundlage sein. Die Grundlage muss verheben. Und nachher wollte ich, dass ihr zu mir kommt und mich bittet, weil ich euer Herz kenne. Und nachher sage ich euch durch den Heiligen Geist, was dran ist. Dann müsst ihr es einfach noch machen. Das ist das andere. Ich sage euch schon, was dran ist. Ich rede schon zu euch. Ich sage euch schon, was ich für euch parat habe. Weil ich weiss, wer ihr seid und was ihr wollt. Und später heisst es ja, Paulus schreibt das nachher, wenn es darum geht, was der Herr zu uns redet, sagt er, er hat zu uns geredet, durch sein Wort, durch Propheten und in den letzten Tagen durch seinen Sohn. Oder? In dieser Zeit natürlich. Und das heisst, wenn wir eine Antwort wollen vom Herrn, dann tun wir sehr, sehr gut dran, dem Herrn sein Wille über diese Thematik zu kennen. Und die steht im Wort Gottes. Und wenn wir es nicht wissen, dann ist es gut, wenn wir unseren Leiter fragen. Und unser Leiter weiss es vielleicht auch nicht. Und wenn er es weiss, dann sagt er es, was der Herr dazu denkt. Und das heisst, in dem Moment hören wir nachher, was der Herr will. Das heisst, wir überlegen es. Und das, denke ich, ist ganz wichtig. Sei die Grundlage für eine Entscheidung gut. Sei die Grundlage super. Haben die Grundlagen etwas mit dem Stil, der Herr will? Oder sind es Grundlagen, die ich mir selber geschaffen und hergelegt habe? Wo ich das Gefühl habe, sie sind gut für mich? Oder ist es wirklich eine Grundlage, die der Herr geschaffen hat? Und das ist hier so ausgeprägt. Es muss einer sein, der von Anfang an dabei war. Wo der Herr gesehen hat, wo der Herr miterlebt hat. Und nicht einfach einer, der mir jetzt sympathisch ist und den ich cool finde. Es muss einer sein, der Jesus Christus die ganze Zeit erlebt hat. Oder? Schliesslich soll er einer der Zeugen sein für mich. Und in dem Sinne nachher ist das ein eindeutiger Ausdruck von dem, dass es von der Grundlage her, von der Geschichte her, muss stimmen. Und basierend auf dem überlege ich mir, okay, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Oder? Und nachher mit dem Herr reden. Der Herr bitte, Herr, du kennst mich, du weißt, was ich brauche. Du weißt vor allem, was du für mich parat hast. Und dann müssen wir heute kein Los mehr werfen, sondern können darauf hören, was der Heilige Geist der Gemeinde sagt. Gibt es eine interessante Bestimmung, oder? Oder mir selber auch sagt nachher. Oder? Und so ist für mich die Nachwahl von diesem Apostel zu einer eindrückliche Geschichte geworden, wie man kann Entscheidungen treffen kann. Was man dabei beachten soll, mit einem kleinen Unterschied, dass am Schluss eben nicht mehr losgeworfen wird, sondern von der Zukunft, von dieser Situation her, einfach der Heilige Geist da ist, wo der Wille Gottes offenbart. Und zwar konkret sagt, was er will. Oder? Und ich merke, heute, für mich ist in den allermeisten Fällen, ich sage es bewusst so, das Bibelaufschlag keine Lösung mehr. Und ich weiss, der Herr hat seine Meinungen, seine Überzeugungen zu diesen Themen. Und er weiss, um was es ihm geht. Er weiss ganz genau, was er vorhat. Und er weiss bestens, was uns gut tut. Und ich denke, basierend auf dem ist die Entscheidung, die zu wählen, wo tut es mir besser. Das ist die Entscheidung. Wo tut es mir, meinem Herz besser? Wo komme ich weiter? Und, das ist wichtig, wo komme ich zum Punkt, wo ich anderen kann weitergeben kann? Das ist auch wichtig. Das ist ganz entscheidend. Der Herr gibt uns nichts für uns, einfach nur. Sondern gibt uns das für uns und für die anderen. Damit wir weitergeben. Und je mehr wir den Willen vom Herrn kennen, prinzipiell, desto einfacher sind gewisse Entscheidungen zu treffen. Weil Grundlagen einem Ort eben dann noch besser sind als am anderen Ort. Und genau das geht es dann schlussendlich. Dass wir das prüfen und entsprechend auf dem nachher eine Entscheidung treffen, wo ich überzeugt bin, dass der Heilige Geist eine ganz grosse Rolle drin spielt. Wenn wir ihm den Raum geben. Wir können selber Entscheidungen treffen, denn meistens machen wir irgendeine Kurve noch. Das ist einfach so. Und so wünsche ich mir, dass die Geschichte für uns eine Geschichte wird, wo wir neu herausfinden können. Oder ich weiß, interessant, das erste Mal herausfinden können, okay, für Entscheidungen müssen wir das und das und das. Die Punkte müssen erfüllt sein. Und nachher höre ich vom Herr, was er will. Und das mache ich nachher. Amen.